Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Schriftsteller Zafar Cernuşac. Ich sage herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Herr Cernuşac.
Ja, schönen Tag, Frau Münkel.
Ich bin immer noch ganz beschwingt vom langen Osterwochenende. Ich habe zum Teil im T-Shirt draußen Kaffee getrunken. Ja. Waren Sie auch draußen?
Ja. Wärme, die man noch schätzen kann. Ich weiß nicht, ob im Juli oder August dann diese Wärme noch geschätzt werden wird. Aber jetzt im Moment, ich finde gerade Frühling, es sind so meine Temperaturen, sagen wir mal so.
Also Sie fühlen sich wohl. Ich guck mal, aber kurze Hose haben Sie jetzt hier noch nicht an, aber heute ist ja auch wieder ein bisschen kühler.
Ja.
Zafar Cernuşac ist hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und Herr Cernuşac, Sie hatten das Bedürfnis, etwas mitzubringen, das Sie gerne vortragen würden. Für uns hier im Studio, aber auch für unser Radiopublikum. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind Schriftsteller, Sie sind auch Dichter. Sie haben ein Frühlingsgedicht mitgebracht.
Ja, ich dachte, ich führe mal Rubrik Frühlingsgedicht oder Gedicht überhaupt ein. Der Blick aus meinem Fenster, so könnte man es ja auch sagen. Wir machen ja sehr viele Worte hier und das Gedicht wird zwar aus Worten gemacht, aber es macht etwas mit den Worten. Und ich würde sagen, das Wort wird vom Wort ergriffen sozusagen. Es ist ein ganz kurzes Gedicht aus 17 Wörtern bestehend. Ich lese es mal vor. Erstes Kapitel. In der Frühe ist alles Licht neu. Der Baum mit seinen Blättern, die noch keine Blätter sind.
Das war's schon.
Das war's schon.
Ah, das ist, ich hätte jetzt fast gesagt, naja, ergriffen hat es mich nicht, weil es so schnell vorbei war vor allem. Aber es macht so eine Verheißung auf und dann diese kurze Stille danach, die richtet den Blick dann so auf die Knospe, die jetzt gleich aufgeht.
Ja, es ist ein Hoffnungsgedicht. Vielleicht ein Motto für unsere Sendung. Hoffentlich.
Ich wollte gerade sagen, dann starten wir doch unter diesen Wörtern, die Sie gern nachhallen lassen können. Zafar Cernuşac ist mein Gast. Wir schauen auf die Themen des Tages. Es gab einen, so heißt es in vielen Schlagzeilen, Überraschungssieg für die türkische Opposition. Ein Rückschlag für Präsident Erdogan. So lauten auch noch einige Schlagzeilen von heute. Und auf vielen großen Tageszeitungen sieht man heute auf dem Titel feiernde Anhänger von der Oppositionspartei CHP, die zum Beispiel in Istanbul in Rotgewalt oder rotgewandet feiern, so muss man glaube ich sagen. Und Herr Cernuşac, Sie sind genau der Richtige, um über diese Ergebnisse hier heute zu sprechen, um über die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Türkei zu sprechen. Sie sind selbst in Ankara geboren, haben ihre ersten Jahre dort und in Istanbul verbracht, sind seit 1970 in Deutschland. Und ich möchte mit Ihnen gerne mir ein bisschen Zeit nehmen, auf diese Ergebnisse zu schauen. Erstmal möchte ich gerne den Blick auf den Präsidenten Erdogan richten. Der hat ja vor AKP-Anhängern gesagt, die Wahl sei nicht wie gewünscht ausgegangen. Und das klang so.
Leider haben wir bei diesen Kommunalwahlen nicht das von uns erwünschte Ergebnis erzielt. In den Gremien unserer Partei werden wir das aufrichtig auswerten und mutig Selbstkritik üben. Wir werden den Gründen dieses Rückschritts nachgehen und Konsequenzen ziehen.
Da stellt sich ja schon die Frage, und die wird auch oft gestellt, wie ernst man diese ungewöhnlich reumütigen Töne nehmen muss oder kann. Nehmen Sie sie ernst, Herr Cernuşac?
Naja, de facto hat er verloren. Ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen sollte. Ja, ich glaube schon, dass man das ernst nehmen sollte. Es hat uns ja auch vielleicht ein bisschen daran erinnert, dass die Türkei doch nicht Russland ist. Weil in letzter Zeit ist das in Deutschland so eine Stimmung entstanden, in den letzten Jahren eigentlich schon. Wurde auch von manchen deutschen Politikern und auch von den Medien so forciert. Das ist ein Land, das ist weggekippt, das hat nichts mehr mit unserer zivilisatorischen Grundordnung zu tun und so. Das fand ich immer ein bisschen schade, weil die Türkei ist ein sehr komplexes Land, sehr widersprüchliches Land und man muss die Entwicklungen doch immer sehr vorsichtig bewerten. Natürlich muss man daran erinnern, dass immer noch in der Türkei Menschen im Gefängnis sitzen, die eigentlich juristisch gesehen auf freiem Fuß sein müssten. Ja, ich denke zum Beispiel der Kulturvermittler und Industrielle Osman Kavala, der kurdische Politiker Selahattin Demirtas, da gibt es ja Gerichtsentscheide, die eigentlich auch auf europäischer Ebene, die eigentlich die Freilassung erfordern würden. Also der Rechtsstaat ist stark angeschlagen, keine Frage. Aber es gibt noch eine Bevölkerung, die hat noch etwas zu sagen. Und das weiß auch, glaube ich, der Herr Erdogan, zumal er immer auf diese Bevölkerung gesetzt hat. Er hatte ja fast immer eine, wenn auch kleine, manchmal eine größere Mehrheit.
Und würden Sie aber sagen, diese reumütigen Worte, dieses Bekenntnis zu, wir gehen da nochmal in uns und schauen jetzt nochmal, ist das aus dem Moment geboren, also mehr so Show, oder ist das wirklich etwas, was er jetzt wirklich angehen wird?
Erdogan ist unter Druck, und zwar aus verschiedensten Richtungen, nicht nur wirtschaftlich. Es wird ja immer über die Inflation gesprochen, wirtschaftlich, ja, aber er ist auch kulturell unter Druck. Er wollte ja eigentlich ein mehr oder weniger eine islamische Gesellschaft in der Türkei errichten und ganz unterschwellig eigentlich den Kemalismus beiseite räumen. Das ist ihm misslungen, das muss man ganz offen sagen. Die Gesellschaft, gerade die jungen Leute, sind offen, weltoffen, schauen nach Westen, reisen, so, wenn sie das können, sind natürlich vernetzt mit der Welt. Und das ist die Gruppe, die die Türkei trägt. Und die Frage ist, wie weit ist Erdogan unter diesen Menschen populär? Also er will ja die Türkei auch reformieren, modernisieren, das will er ja auch. Er will ja nicht, dass die Türkei absteigt sozusagen wirtschaftlich, finanziell. Und das ist jetzt die Gefahr. In den letzten Jahren gab es da viele Rückschläge. Es gibt eine klar deutliche Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung. Und da muss er liefern. Und er kann nur liefern, wenn er sozusagen sich wieder zurückbewegt in den Weltteil, wo er Handel treibt, wo er drinnen ist. Das ist der westliche Weltteil. Er ist, auch wenn er neue Beziehungen aufgebaut hat nach Afrika, nach Asien und den Süden sozusagen, die Türkei ist nicht Teil des Südens. Die Türkei ist eine westliche Nation, ist ein Teil, auch wenn das viele Europäer nicht gerne hören, Europas. Und als solches hat es auch eine strategische und auch eine wirtschaftliche Bedeutung.
Ich finde es spannend, weil ich da schon raushöre aus dem, was Sie sagen, dass Sie da auch optimistisch sind, dass Erdogan da jetzt langfristig auch möglicherweise wirklich andere Töne anschlägt. Wir hatten heute Morgen im Deutschlandfunk, können Sie gleich gern drauf reagieren, Sie haben die Stirn gerunzelt. Wir hatten heute Morgen Martin Erdmann, den ehemaligen Botschafter der Türkei, im Interview im Deutschlandfunk, und der klang zumindest in meiner Wahrnehmung deutlich pessimistischer als Sie.
Er wird sehr schnell zur Tagesordnung übergehen, und Tagesordnung heißt, er wird die neu gewählten oder wiedergewählten Bürgermeister versuchen zu beschneiden in ihrem Aktionsradius, so wie er das nach 2019 gemacht hat. Er wird die kurdischen Bürgermeister absetzen und durch amtliche Vertreter ersetzen aus Ankara. Also wir werden das wieder erleben, was wir 2019 erlebt haben. Und die Äußerungen, die wir gestern gehört haben, waren nichts anderes als ein Trick, die Gemüter zu besänftigen.
Also das, was der Botschafter beschreibt, kann man nachvollziehen, das kann alles eintreten, kann aber auch nicht eintreten. Also er spricht mir zu sicher, dass er genau weiß, was passieren wird. Ich weiß es nicht so genau, aus dem folgenden Grund. 2019 hatte İmamoğlu auch gewonnen, richtig, aber er hatte keine Mehrheit im Städteparlament.
Also der jetzige Bürgermeister von Istanbul.
Ja, und dieses Städteparlament hat eigentlich alles blockiert. Und er hat jetzt eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit im Städteparlament. Es wird sehr, sehr schwer sein, das zu blockieren. In der Türkei ist das System so, dass die kommunalen Wahlen wichtig sind, weil die Pfründe, die auch die Parteien verteilen, ja über die Städte gehen. Und die Einkünfte in den Städten spielen eine große Rolle. Das bricht der AKP jetzt weg. Alle großen, großen Zentren sind weg. Ja, und die Republikanische Volkspartei wird auch ganz schön den Geldsäckel füllen können, muss man sagen, und auch entsprechend ihre Klientel bedienen. Das ist so das System, ja. Und das wird nicht so einfach. Die andere Frage ist, wie bringt Erdogan Geld ins Land? Was muss er dafür machen? Er hat das bisher nicht geschafft, das internationale Kapital wieder anzulocken. Das, was der Herr Botschafter beschreibt, würde dahin führen, dass die Türkei weiter verarmt. Was wäre die Folge? Wird er dann populärer? Ja, also ob er sich ändert, ist eine Frage. Die zweite Frage ist, was folgt daraus? Und ich glaube, die zweite Frage ist wichtiger. Es ist nicht so wichtig, was Erdogan jetzt macht, sondern es ist wichtig, wie die Opposition sich wieder aufstellt, wie sozusagen die Gesellschaft sich ihrer zivilen Grundlagen erinnert und eben auch die Forderungen an die Politik klarer formuliert werden. Und dass die Leute eben das Land auch nicht verlassen, sondern da bleiben und auch aktiv arbeiten. Viele machen das ja an der Umgestaltung der Türkei.
Zafer Cinoçak ist hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben auf die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Türkei geschaut. Wir haben schon drüber gesprochen. Mein Gast, der Schriftsteller Safar Şenocak und ich, die oppositionelle CHP, ist bei den Kommunalwahlen in der Türkei stärkste Kraft geworden. Die sozialdemokratisch orientierte Partei, die hat landesweit 37,7% der Stimmen gewonnen und hat die Bürgermeisterposten in Istanbul und Ankara verteidigt. Und die islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan, die kam auf 35,5%, hat also verloren gegen die CHP, die oppositionell ist. Jetzt ist die These vieler Wahlanalytikerinnen und Analytiker, Herr Şenocak, dass die galoppierende Inflation, also die schlimme wirtschaftliche Lage, das Schlechtgehen, die ja, schwierigen Aussichten wirklich auch im täglichen Leben für viele Bürgerinnen und Bürger der Hauptgrund dafür waren, dass sie die Opposition gewählt haben und eben nicht die AKP von Erdogan. Sie sind, ich habe es vorhin schon gesagt, selber in der Türkei geboren, haben da auch bis zu ihrem 9. Lebensjahr gewohnt. Was hören Sie denn von den Menschen dort, mit denen Sie weiterhin in Kontakt stehen?
Also ich war ja bei den Wahlen im Sommer, bei den landesweiten Wahlen, Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und es gab danach eine riesige Katerstimmung und eine starke Apolitisierung. Und man hat eigentlich so, viele Menschen haben, die nicht zufrieden sind mit Erdogan, ja, haben eigentlich mit der Politik abgeschlossen, so, oder dachte, oh Gott, werden die überhaupt jemals wählen gehen, wenn jetzt die Kommunalwahlen und andere Wahlen kommen? Tatsächlich gab es auch eine geringere Wahlbeteiligung, nicht so stark, es ist von 85% auf 78%, das sind sehr hohe Zahlen, also brauchen wir nicht so drüber reden. Und es ist richtig, es gibt eine starke Verarmung, es gibt diese Wirtschaftskrise, die gab es aber schon letztes Jahr. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung der Opposition eine wirkliche Verbesserung der Wirtschaftslage zutraut. Das glaube ich gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich glaube, die Menschen haben gemerkt, dass sie in eine Richtung laufen mit Erdogan, die einfach nicht gut ist. Die einfach an einen Endpunkt angekommen ist.
Also meine, Richtung ist, Autokratie sozusagen.
Ja, Autokratie ist ja jetzt schon da und das, vor allem das Rechtssystem hat er sehr zerstört und Vertrauen in den Staat und die Institutionen. Kemalismus, ich habe vorhin erwähnt, er hat ja im Grunde genommen viele Leute, die so versuchen, das so in der Türkei herunterzubringen, diese ideologische Ausrichtung des Landes. Da gibt es doch sehr viele Anhänger, das hat sich gezeigt. Und es gibt auch eine Kultur, so eine Anti-Erdogan-Kultur, ja, die einfach für die offene Gesellschaft eintritt, für westliche Werte, für Liberalität eintritt, Vorstellungen über Familie, Frauenrechte. Das sind alles sehr wichtige Punkte, die anscheinend gerade in der jüngeren Bevölkerung wichtiger werden. Das heißt, Erdogan hat es nicht geschafft, die Türkei zu islamisieren. Das ist die gute Nachricht.
Nur ist ja ganz spannend, dass er auch sehr viele Stimmen verloren hat in den sehr traditionellen Landesteilen. Ne? Also
sehr schöne Frage, Nachfrage. Gerade das ist interessant. Bursa, eine 3,5 Millionen Stadt, konservativ, eine Industriestadt, aber sehr konservativ, deutlicher Abstand an die Opposition gegangen. Was passiert? Die Mittelklasse, die muslimisch orientierte Mittelklasse, die konservative Mittelklasse, bewegt sich weg von der starren Tradition in eine neue Modernität. Und das kommt jetzt immer stärker, gerade auch in konservativen Stadtteilen Istanbuls, Üsküdar zum Beispiel. Ja. Gerade auch viele Frauen. Also ich glaube, dass sich da was tut, dass sich da tatsächlich was Kulturelles tut, was über die Türkei hinaus von Bedeutung ist. Warum geht es? Es geht darum, dass hier eine Gesellschaft, die aus der islamischen Tradition kommt, sich in die Moderne hineinbewegt. Es wird immer Verwerfungen geben. Das haben wir ja auch. Wir haben ja auch Verwerfungen in Europa, gerade wegen verschiedener Art von Modernisierung. Die Türkei wird immer ein Stück konservativer sein als Europa, aber bestimmte Grundwerte wird sie mit Europa teilen und sie wird eine vermittelnde Funktion übernehmen. Und diese vermittelte Funktion hat Erdogan, diese Position hat er eigentlich weggeräumt. Die war nicht mehr da. Er hat nur noch zugespitzt, polarisiert und ich glaube, das kommt nicht an. Das kommt nicht mehr an. Man hat das auch gesehen, er hat zum Beispiel jetzt auch den Nahostkonflikt versucht zu instrumentalisieren, diese Moscheewerdung von Museen, die früher mal Kirchen waren, das hat er forciert. Ja. Das sind alles so populistische Maßnahmen, die in ein islamisches Klientel hingehen und das funktioniert nicht mehr.
Es ist ganz spannend, dass Sie gerade Üsküdar, den recht konservativ-traditionellen Stadtteil in Istanbul, angesprochen haben. Ich habe da mal für 2 Monate gewohnt und habe in einer WG, also so eine studentische WG, bei uns drin war es jetzt nicht so traditionell, sage ich mal. Aber natürlich, wenn man auf die Straße gegangen ist, hat man das gespürt, dass der Stadtteil komplett anders ist als eben zum Teil die auf der anderen Seite des Bosporus oder so. Würden Sie aber sagen, dass jetzt mit diesem Wahlergebnis und gerade dort in Üsküdar, dass dort die Menschen, dass sich das auch im Straßenbild zeigt?
Das ist schwer zu sagen. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass sich in den letzten 10 Jahren viel verändert hat, weil tatsächlich eine junge Generation da ist. Diese Generation muss man sich anschauen. Es ist ja nicht wie bei uns, dass die Jugendlichen in einer kleinen Minderheit sind, sondern es ist die große Mehrheit. Ja, es ist Menschen, die unter 30 sind, bestellen ja die Mehrheit der Bevölkerung da. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, diese Menschen kennen eigentlich nichts anderes als Erdogan von der Politik her. Und viele haben auch Erdogan satt, muss man einfach sagen. So einfach ist das. Und dann wird eben ein neuer Politiker, der da im Horizont auftaucht und rhetorisch gewandt ist und ein gewisses Charisma besitzt, wie Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul, wird halt gewählt, auch von muslimischen Politikern. Er selber ist ja auch Muslim, ganz bekennender. Also es ist ja nicht ein Punkt, dass hier die Säkularen sind und da sind die Religiösen und da ist so eine richtige Trennwand dazwischen. Diese Trennwand gab es, die wurde auch verstärkt von Erdogan. Es bringt leider aber keine für ihn, keine Stimmen mehr. Das ist der Unterschied. Plus, es ist noch jetzt wieder eine Partei entstanden, rechts von ihm, die sozusagen viel mehr in natura dieses islamistische Modell vertritt. Ja, die Partei von Erbakans Sohn, Fatih Erbakan, die haben etwa 6% bekommen. Das sind wiederum Stimmen, die natürlich Erdogan dann fehlen werden. Mhm. Also da, von da ist er sogar auch unter Druck. Und im Grunde genommen bleibt ihm, glaube ich, nicht viel. Also die Bewegungsräume sind eng. Er muss sich eigentlich an die Gründungszeit erinnern. Und er muss eine andere Kurdenpolitik verfolgen. Es kann sein, dass er in beide Richtungen läuft. Das wäre sozusagen ein Widerruf zur Botschaft der Erdmann, nicht, dass er eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten hat und nicht einfach so weitermachen kann wie bisher.
Sie haben jetzt mir vorhin schon während der Musik verraten, dass am Wochenende Ihr Telefon eigentlich nicht stillstand und Sie wirklich viel auch mit Menschen vor Ort gesprochen haben. Was haben Sie denn da denn für Reaktionen bekommen?
Es gibt eine große Freude und eine große Erleichterung. Und es ist gar nicht so politisch.
Echt?
Nein, es ist nicht politisch. Es geht nicht um die Politik, sondern es geht um die Grundstimmung im Land, um die Grundausrichtung. Und man spürt, dass gerade viele junge Menschen, es haben ja auch viele junge Menschen die Türkei verlassen in den letzten Jahren, weil sie in dieser Art von Atmosphäre, in dieser, man muss einfach sagen, das Problematischste an Erdogan ist, dass er eine sehr starke Vulgarisierung in der Politik eingeführt hat. Seine Sprache ist vulgär. Sie ist aggressiv, auch gegen die eigenen Menschen. Also die Menschen werden sofort zu Terroristen oder zu Kriminellen oder also alle, die ihn nicht unterstützen. Das ist nicht machbar für einen Staatspräsidenten, dass die Menschen spüren, dass das nicht geht. Und ich glaube, gerade mit diesem Präsidialsystem hat er sich nichts Gutes getan. Weil der Präsident ist ja was anderes als ein Ministerpräsident, der in der sozusagen alltäglichen Niederung in der Politik sich bewegt. Der Präsident muss ja auch mal was darstellen. Da fragt man sich, wann stellt Erdogan was dar, außer wenn er sozusagen Israel angreift und den Westen beschimpft und so weiter. Und das ist nicht genug.
Gut, er hat ja natürlich jetzt auch bis 2028, bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen noch ein bisschen Zeit, um was darstellen oder um sich zu überlegen, was er darstellen möchte.
Ja, und die Frage ist, ob er wieder antreten wird, nicht? Das ist auch eine offene Frage. Also bis dahin hat die Opposition auch viel Zeit. Wenn die natürlich viele Fehler machen, dann hat er nach wie vor eine gute Chance. Ich würde Erdogan nicht abschreiben. Aber ich habe das Gefühl, was abgeschrieben worden ist in der Türkei, ist diese Entwicklung in eine Richtung, die man als autoritäres Land mit diktatorischen Zügen und jenseits der westlich-liberalen Gesellschaftsordnung beschreiben könnte. Das ist, glaube ich, gestorben tatsächlich.
Sie haben gerade während der Musik schon lachend gesagt, Herr Şenuncak, jetzt kommt mein Lieblingsthema, ich bin jetzt schon high. Sie ahnen es vielleicht, wir sprechen über Cannabis. Seit gestern dürfen Erwachsene in Deutschland unter Aufgaben Cannabis besitzen und auch konsumieren. Und die naheliegende, aber ich würde auch sagen unoriginelle Frage wäre jetzt, ob Sie auch schon legal einen durchgezogen haben. Aber die stelle ich jetzt mal nicht, Herr Şenuncak.
Doch, das können Sie stellen. Ah, ja, ich habe in meinem Leben nur einmal das versucht. Das war irgendwie so ein erfolgloser Versuch, wo nichts richtig passiert ist. Ich habe, glaube ich, nicht genug inhaliert. Und zähle aber damit zu einer absoluten Minderheit in meiner Umgebung. Also da gab es kaum jemanden, der nicht gekifft hat, wie man es so schön nannte, schon in der Schule, ja, das 70er Jahre. Das ist auch so ein bisschen meine Haltung. Das Thema geht völlig an mir vorbei. Das Suchtthema finde ich insgesamt uninteressant, weil der Mensch ist ein Suchtwesen.
Egal. Aber genau deswegen könnte es doch interessant sein, weil es so wichtig ist.
Nee, das gehört einfach zum Alltag. Also ob der Mensch mit Cannabis, ohne Cannabis irgendeiner Sucht frönt, es gibt sehr viele Süchte. Und natürlich, das Thema Sucht kann interessant sein, aber gleichzeitig gehört es halt zum Menschen. Es wird ja immer problematisiert, ist ja auch problematisch. Es gibt ja Süchte, die krank machen, die das Leben kosten können. Alles Mögliche gibt es, aber das gehört eben zum Leben. Und ich wundere mich immer, dass das immer so behandelt wird als etwas ganz Besonderes. Es ist nichts Besonderes. Ich komme aus München. Wir haben ein Fest jedes Jahr, das ist das größte Drogenfest, das es auf der Welt gibt. Das ist völlig legal, ist sehr beliebt. Und niemand nimmt daran Anstoß oder fast niemand. Es gibt schon Leute wahrscheinlich. Also es ist scheinheilige Diskussion. Und ich finde die Legalisierung absolut okay, weil der Schwarzmarkt mit Sicherheit dadurch geschädigt werden wird.
Obwohl es ja die Argumentation gibt, dass der Schwarzmarkt eigentlich genau dann besonders jetzt ins Rasen kommt, weil plötzlich so viele sagen, ach, man darf es ja legal machen und die Wege auf dem Markt gibt es ja schon und insofern, ja,
da müsste dann weiterverkauft. Aber da müsste der Stoff da auf dem Schwarzmarkt ist günstiger und besser sein. Glauben Sie daran? Nee, ich nicht. Das widerspricht meinem Wirtschaftssinn, ehrlich gesagt. Wenn etwas legalisiert wird, das kennt man ja auch vom Alkohol, das ist ja, eigentlich gibt es ja Länder, die das legalisiert haben. Man kann das ja auch studieren. Ich glaube, ich bin kein Fachmann, wie gesagt, aber ich glaube, das hat man schon angeschaut. Wie sieht es eigentlich in diesen Ländern aus? Ich verstehe, das ist so ein bisschen wie mit Abtreibung. Ja, es gibt so Leute, die haben ganz klare kulturelle Vorstellungen von der Frage und dann kann man sie auch nicht überzeugen. Oder mit Prostitution ist ja auch so. Und da gibt es so klare kulturelle Vorstellungen. Kann sie nicht überzeugen, ob das so oder so besser ist. Ich finde, alles, was in den Untergrund geht, nicht offensichtlich ist, gefährlicher ist alles, was offensichtlich ist, auch wenn es schädlich ist.
Obwohl die Argumentation ja oft ist, da geht es gar nicht unbedingt um die Qualität des Stoffs, sondern wirklich darum, dass...
Es geht um den Konsum.
Ja, um den Konsum und dass der eben viel leichter trotzdem noch zu bewerkstelligen ist, wenn man sich das auf dem Schwarzmarkt besorgt. Ne? Also das neue Gesetz sieht ja vor, also eine Teillegalisierung.
Ich habe es nicht verstanden.
Man muss dann im Cannabis-Club Mitglied genau werden passiert. Und so.
Weil ich, wie gesagt, nicht konsumiere. Ich habe es nicht verstanden. Es scheint kompliziert zu sein. Wie oft jetzt unsere Gesetze, die so kommen, immer kompliziert sind, nicht? Also wir müssen das immer so. Aber gut, ich würde sich zeigen. Also das wird man sehen. Es gibt Pro- und Kontra-Argumente, klar.
Auf jeden Fall. Ich würde gern noch mal mit Ihnen einen Schritt hochgehen. Und da geht es mir jetzt gar nicht mehr unbedingt nur spezifisch um das Cannabis-Gesetz, sondern um die Frage, wie wasserfest muss denn ein Gesetz sofort schon sein? Also es gibt ja ganz viel Kritik an diesem Gesetz, weil zum Beispiel die Städte und Kommunen sagen, da sind jetzt neue Vorschriften. Wir wissen, dass zum Beispiel um Kindergärten rum, um Schulen rum nicht konsumiert werden darf. Wir haben aber überhaupt gar keine Handhabe und auch vor allem auch kein Personal, um das wirklich flächendeckend zu kontrollieren. Und heute Morgen war Janosch Dahmen von den Grünen, der Gesundheitspolitiker im Deutschlandfunk, und der ist unter anderem auf diesen Vorwurf eingegangen und hat nochmal ganz klar gesagt, naja, wir evaluieren ja.
Es wird sicherlich Dinge in diesem Gesetz geben, wo man mit einigem Abstand nochmal sagt, da müssen wir nachbessern, nachschärfen. Deswegen haben wir schon nach 18 Monaten im Gesetz festgelegt, dass eine umfassende Evaluation erfolgen muss.
Für wie gut halten Sie denn ein Gesetz, was direkt zu Anfang schon sagt, ach, nach 18 Monaten müssen
also,
wir dann mal gucken?
Also man kann ja über diese Regierung viel sagen, aber etwas, was mich wirklich an dieser Regierung stört, ist genau das. Dass hier Gesetze gemacht werden, wo es dann schon nach 2 Wochen heißt, aber hier ist eine Lücke und da ist es und da kommt das Bundesverfassungsgericht. Also Entschuldigung, das ist doch die Arbeit. Ja? Das ist wie ein unfertiges Gedicht. Ja? Das kann man auch nicht publizieren. Kann man natürlich schon, hat gewisse Folgen für den Dichter. Die Frage ist, was hat das für Folgen für die Regierung? Sieht man bei Meinungsumfragen. Also man sollte sich da schon mehr anstrengen, glaube ich. Es kann natürlich, gerade in diesem Fall, kann es wirklich Gründe geben, warum man nochmal schauen muss. Da gibt es auch viele Fragezeichen. Aber wenn das so technische Fragen sind, die kann man auch vorher wirklich seriös besprechen, gehört zum Handwerk, oder? Ich meine, das stört mich schon als Bürger.
Safa Şenucak ist nicht high hier bei uns in der Sendung. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat der Rheinischen Post ein Interview gegeben zum Thema Kindergrundsicherung. Da hat sie erklärt, sie habe vor, zur Auszahlung der geplanten Kindergrundsicherung 5000 neue Arbeitsstellen in der Verwaltung einzurichten. Und sie begründet das mit einer Bürokratieentlastung für Bürgerinnen und Bürger und mit einer Bringschuld des Staates. Und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Gide Jensen, die hat Table Media wiederum dann ein Interview gegeben und wirft Paus vor, sie habe ein fragwürdiges Verständnis von einer Bringschuld des Staates in der Sozialpolitik. Die Frage dahinter, Safa Cenocak, ist ja, was für eine Sozialpolitik will die Bundesregierung sich einerseits leisten und vor allem aber auch, welche Sozialpolitik können wir uns, kann sich die Bundesregierung leisten?
Naja, es kann natürlich keine Regierung geben, die so unterschiedliche Vorstellungen von Sozialpolitik hat, von den Parteien, das muss man auch klar sagen. Das ist der Grund dieser ganzen Querelen. Ja.
Aber wir haben sie jetzt nun mal.
Ja, genau. Also mich überrascht es nicht, dass da immer wieder so dazwischen geschossen wird und überhaupt unterschiedliche Ansichten herrschen. Kindergrundsicherung ist für mich gar nicht Teil der Sozialpolitik. Das ist ein Grundrecht. Das sollte wirklich als Grundrecht angesehen werden, weil Kinder sind schutzlos. Sie können für ihre Lage nichts. Und dass wir, ich habe das neulich mal gelesen, 1 von 5 Kindern lebt in Armut. Unglaublich. 20%. 14 Millionen Menschen sind unter der Armutsgrenze. Okay, da kann man sagen, Selbstschuld. Kann man nicht sagen, aber vielleicht. Aber bei den Kindern? Warum soll das Sozialpolitik sein? Ich verstehe es nicht. Das ist einfach, das müsste wirklich vor der Waffenwende, vor der Kriegstüchtigkeit, vor allem müsste das kommen. Und dass es nicht vor allem kommt, ist ja schon eine Schande, muss ich sagen. Und zwar seit Jahren. Und deswegen möchte ich mich gar nicht beteiligen an dieser Diskussion über 5000 Beamte oder Mitarbeiter, weniger, mehr. Ich kann das nicht beurteilen. Warum 4.000 nicht genügt oder 3.000, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woher diese 5.000 kommen sollen. Ich dachte, wir haben einen Mangel an Fachkräften überall. Wenn es an solchen Sachen scheitert, ganz große Schande für diese Regierung.
Ja, gerade beim Thema Kindergrundsicherung gab es, erinnere ich mich an eine Diskussion schon im Sommer, im August war das. Auch da gab es Kritik an Lisa Paus, weil sie immer wieder gesagt hat, es ist total wichtig, dass die Kindergrundsicherung kommt. Und da stimme ich Ihnen zu. Ich finde auch, dass das ein Projekt ist, das auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Aber es ist auch nach wie vor so und war eben auch im Sommer schon so, dass Lisa Paus da vorgeworfen wird, dass sie da zu unkonkret unterwegs ist, dass sie zu spät Zahlen auf den Tisch legt, dass sie eben nicht so einen guten Plan hat, der dann auch umsetzbar ist, um wirklich auch zu vermitteln, was sie genau plant. Also ist das vielleicht schon ein Projekt, was man nochmal angucken muss?
Ja, das fällt wieder unter das Thema Handwerk. Wenn es so ist, kann ich nicht beurteilen, bin ich kein Fachmann dazu, aber wenn es so ist, schade, ja. Also das darf nicht sein, gerade bei so einem wichtigen Thema.
Wie gucken Sie denn auf diese Diskussion? Sie haben vorhin gesagt, das überrascht Sie nicht, dass jetzt die FDP da auch aufspringt und sagt, stopp. Auf diese Frage im Hinblick auf diese größere Umverteilungsfrage, der die Bundesregierung sich ja gerade gegenüber sieht.
Ich nehme die Kindersicherung von den anderen Fragen raus. Also ich würde, das ist das, was die FDP, glaube ich, nicht versteht. Für die FDP ist es auf der Ebene von Steuersenkungen. Das ist es nicht. Die haben also keine Ahnung davon, um was es da geht eigentlich. Und das finde ich schrecklich. Also das müsste man wirklich mal diskutieren in der Partei. Alle anderen Sachen kann man kontrovers diskutieren, ja. Und auch die Verteilungsfrage, ob das, wie nützlich das ist, wie man das machen kann, welche Vermögen und so weiter. Das kann man, wenn man Geld braucht. Und wenn einige Menschen der Ansicht sind, dass man zu Superkonditionen kein Geld leihen sollte, obwohl man es jedem Privatmann anempfehlen würde, zu 0% oder gar Minusprozent Geld anzuleihen, weil es ja eigentlich Gewinn bringt. Das hat man ja jahrelang hier versäumt. Keiner kann einem das erklären. Herr Schäuble kann es auch nicht mehr erklären, aus natürlichen Gründen. Aber niemand kann einem erklären, warum das so war. Und jetzt ist es ein bisschen ungünstiger, aber immer noch günstig. Die Bundesrepublik hat ja eine hohe Kredibilität. Ich sage nicht, dass man sich in den Grund und Boden verschulden sollte, aber bestimmte Projekte, also diese, Sie hören schon, ich spreche auf diesen Ausgleich der Schulden hin.
Die Schuldenbremse,
dieses immer schön den Haushalt sozusagen sauber abrechnen. Klingt alles gut, klingt alles sehr schwäbisch. Aber ist das wirklich real? Also viele Wirtschaftsfachleute sagen auch, das ist gar nicht mehr real und das schadet dem Land. Kostet am Ende mehr, als wenn wir jetzt Schulden machen würden.
Safa Cenocak hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. im Gazastreifen sind laut palästinensischen Medienberichten mehrere Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet worden. Darunter 4 ausländische Staatsangehörige, unter anderem aus Australien und Polen. Und das soll bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff passiert sein. Das israelische Militär hat eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene angekündigt, aber sonst nicht viel eingeräumt. Safa Shinojak, das ist eine Nachricht von heute, die durch die Medien geht. Aber die Frage dahinter, die sich dahinter verbirgt, ist ja schon lange, wie können Hilfslieferungen oder auch Hilfsorganisationen in Gaza operieren, ohne sich selber einem, ich sag mal, zu hohen Risiko auszusetzen? Also wie kann das garantiert werden?
Das ist, glaube ich, bis dato nicht möglich. Also das, ich meine, ich bin ja nicht vor Ort und kann das auch nicht direkt beurteilen und möchte auch nicht viele Worte verlieren über diesen Konflikt, diesen schrecklichen Territorialkonflikt, nichts anderes ist es ja eigentlich. Der wird immer so aufgebauscht, nicht, mit allen möglichen kulturellen Fragen. Schrecklich, aber ich muss Ihnen gestehen, ich bin abgestumpft. Ich schaue mir das kaum noch an und ich finde auch diese Aufregung jedes Mal irgendwie nicht verständlich, weil das hat man doch gewusst, was da jetzt kommen wird und was da passiert ist. Das hat übrigens auch die Hamas sehr gut gewusst. Und sie ist auch bisher aus meiner Sicht diejenige Kraft, die viel Gewinn aus diesem Ganzen zieht. Auch wenn die Israelis das nicht sehen wollen oder Teile der Israelis oder israelische Regierung. Ich sehe Israel nicht auf der Siegerstraße in diesem Konflikt, nein. Und diese ganzen Verluste im Gazastreifen, nun gut, wie gesagt, es klingt vielleicht zynisch, aber ich bin es satt, jedes Ereignis da zu kommentieren. Das wird das Einzige, was da passieren könnte, also wenn man Hilfslieferungen wirklich zulassen will, man braucht nicht nur einen Waffenstillstand, sondern man braucht tatsächlich neutrale Truppen. Man braucht wirklich bewaffnete, neutrale Truppen, die genau wie in Kosovo, genau wie in Bosnien-Herzegowina, wo übrigens auch 250.000 Menschen gestorben sind in den 90er Jahren. Das haben wir schon vergessen. Wir denken, die Kriege fangen jetzt an. Nein, wir haben einen furchtbaren Konflikt in Europa gehabt, mitten in Europa, in Jugoslawien, mit furchtbaren Verbrechen. Wie ist es zu Ende gegangen? Es ist nicht irgendwie am Friedenstisch zu Ende gegangen, sondern tatsächlich erstmal durch eine Bombardierung von der USA-Seite und zweitens durch einen Eingriff. Internationaler Eingriff. Und ich sehe im Nahen Osten keine andere Möglichkeit, diesen Konflikt zumindest erstmal einzufrieren, um ein Modewort zu zitieren. Und dann aber wirklich auch eine ganz ernsthafte Lösung anzustreben. Da gibt es auf beiden Seiten, Israelis, Palästinenser, genug Fachleute, genug sehr vernünftige Menschen, die miteinander verhandeln und eine Lösung herbeiführen können.
Jetzt ist es ja so, dass vergangene Woche erstmals seit Kriegsbeginn der UN-Sicherheitsrat eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert hat mit einer Resolution, die ist völkerrechtlich bindend. Also eigentlich ermöglicht die es auch, dann Sanktionen zum Beispiel zu ergreifen, wenn dem nicht nachgekommen wird. Gleichzeitig war aber auch direkt nachdem das raus war, dass es diese Resolution jetzt gibt, wurde auch schon als Erfolg gewertet, aber hat unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eigentlich schon aus ihren Kreisen verlauten lassen, naja, so richtig rechnen wir nicht damit, dass das dann auch zur Umsetzung kommt. Da frage ich mich, weil Sie gerade zu Recht gesagt haben, da müssen Menschen an einen Tisch, die sich damit auskennen und die müssen auch verhandeln und eben auch wirklich Gedanken austauschen. Wenn schon der UN-Sicherheitsrat als Gremium, wo ja wirklich viele sich einigen müssen, selbst mit seinen völkerrechtlich bindenden Resolutionen offensichtlich nichts ausrichten kann.
Deswegen geht das Sterben weiter. Ganz einfach. Also es ist, man kann nicht viele Worte darüber verlieren. Das ist, wenn nicht, dann das. Also was ist dann die Lösung? Wird dann Israel sicherer? Das ist doch eine interessante Frage, nicht? Also wird Israel sicherer, wenn tatsächlich der letzte Hamas-Kämpfer gestorben ist? Also was ja schon nicht der Fall sein wird, niemals, aber
ja,
egal.
Ja, weiß man natürlich nicht. Das ist natürlich die Frage dahinter immer, welches Gedankengut überlebt dann? Und
Gedankengut des Hasses überlebt. Das ist der Nahostkonflikt von Beginn an. Es ist der Gedankengut des Hasses, die immer über die Verständigung obsiegt hat. Das ist der Mord an Rabin, an den ich erinnern möchte, diesen mutigen Mann. Wir müssen das richtig lesen, was da passiert. Das ist der Hass, diese auslöschen wollen des anderen. Das ist das, was sozusagen alles verhindert. Und deswegen in einem solchen Fall, wir hatten das ja, wie gesagt, auch in Jugoslawien in Ansätzen, hilft leider eben kein Waffenstillstand. Schon völlig richtig. Es hilft nicht. Was hilft, ist tatsächlich eine bewaffnete Truppe, eine robuste Truppe, die wirklich beide Seiten trennen kann und dafür sorgen kann, dass die Hamas entwaffnet wird, dass Israels Garantien, Sicherheitsgarantien sichergestellt werden, dass aber eben Menschen auch in Gaza nicht mehr verhungern und sterben.
Dafür, dass Sie vorhin meinten, Sie befassen sich damit nicht, haben Sie ja doch einige Argumentationen auf Lager.
Jetzt habe ich schon mich ein bisschen dazu hinreißen lassen. Es bewegt mich natürlich. Ich bin ja ein Mensch, der aus dieser Region auch stammt. Ich sehe auch, welche Verwerfungen dieser Konflikt mit sich bringt, auch in der Türkei. Also ich finde auch diesen einseitigen Israel-Hass, der da immer so verbreitet wird von bestimmten Kreisen, schrecklich. Ja. Ich spreche nicht vom Antisemitismus, das ist was anderes. Das ist wieder ein ganz anderes Kapitel.
Da bräuchten wir
aber
eine neue Sendung für.
Ja, Israel-Hass, genau. Also ich finde es schon wichtig, dass man da dann doch hinschaut, aber eben nicht von Ereignis zu Ereignis.
Safa Shenoujak, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Und ja, ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Danke, Ihnen auch.